Willkommen bei Kaminisch Unplugged, der Podcast mit Dr. Colette Kamen Kaminisch. Wir reden offen und verständlich über die Schönheitsmedizin von heute. In Zusammenarbeit mit der Klinik Beethovenstrasse, Ihre Fachklinik für plastische und ästhetische Chirurgie. Kompetenz, Vertrauen und individuelle Betreuung.
Präoperative Brustdiagnostik. Das ist unser Thema heute. Und ich habe mich jetzt ertappt, dass man nämlich immer nur an das Resultat denkt und an den Prozess. Aber an das Vorher denkt man nicht. Ist das der Grund, dass du das Thema hast mitgebracht?
Ja, das zeigt ja. Und ich glaube auch, der ganze Titel heisst eben «Mehr als Schönheit». Und das ist mir eben auch wichtig. Also ich finde, eine seriöse, gute Abklärung ist A und O, bevor es um die Ästhetik geht. Und ich bin ja von Haus aus nicht nur plastische und rekonstruktive Chirurgin, sondern allgemein Chirurgin. Und ich finde, das gehört halt eben dazu. Und ja, es geht sehr viel voraus, bevor man das Skalpell wetzt. Und über das wollen wir heute auch reden. Es ist mir sehr wichtig, dass wir die Patientin ganzheitlich anschauen. Und dazu gehört auch eine gute Abklärung vor der Operation.
Und du hast einen Gast mitgebracht.
Yes.
Wer ist das?
Ich habe Frau Professor Nadia Mamisch-Saupe hier. Sie ist eine Freundin von mir. Das darf ich, glaube ich, gerade mal zum Voraus sagen. Wir haben uns 2003 im Schockraum kennengelernt, im Universitätsspital. Die Situation ist, ich muss das gleich dazu hören, schnell erzählen. Es war so, dass Frau Kaminisch als kleine Assistenzärztin im Schockraum war, umgewetzt ist wie eine Wahnsinnige. Und Frau Nadia Saupe damals noch sehr entspannt hinter dem Tresen gesessen ist. Sie hat dann eine Traube von Männern hinter sich gehabt, die ihr in jedem Detail genau nachgeschaut haben, was sie jetzt genau macht und nicht. Und ich bin da rumgewitzt, dass es wäre im Fall etwas für ein Cartoon. Es war wirklich lustig. Wir haben uns aber angefreundet. Wir hatten damals sehr wenig Frauen in diesem Bereich gehabt. Und wir sind nicht nur persönlich, sondern auch fachlich Kolleginnen geworden. Und seit einiger Zeit tun wir das auch sehr intensiv ausweiten. Ich möchte aber zuerst etwas über die CV sagen. Ich bin extrem stolz. Seit 2026 hast du deine Professur gekriegt. Gratuliere dazu. Ich weiss, wie viel Zeit, Energie und Mühseligkeit das kostet. Ich habe die CV gelesen und musste fast ein schmunzeln. Deutsch und Englisch, habe ich ja gewusst, du redest Russisch.
Ja, ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Es ist meine erste Fremdsprache gewesen. Hört mein Dialekt wahrscheinlich auch nach 25 Jahren Schweiz noch ein bisschen durch. Ja. Und dadurch bin ich gar nicht so schlecht im Russischen, weil ich das bis zum Abitur von der 5. Klasse angelernt habe.
Ich bin schwer beeindruckt. Okay, also dass man nicht nur alles lernt über Kollegen, wenn man so etwas durchliest. Du hast sehr lange am Universitätsspital geschafft. Dort bist du aber mehr so muskuloskeletal involviert gewesen, als das habe ich dich auch kennengelernt. Dann haben wir uns in der Hirslanden fachlich wieder getroffen. Mhm. Und seit 2022 bist du in einem Konglomerat, in einem AG-Oktorat, wo du nicht nur eine Teilhaberin bist, sondern eine Mitgründerin. Und ihr habt verschiedene Standorte. Hirslanden, Klinik im Park, die Hirslanden Vitellikerstrasse. Was habt ihr denn noch für Standorte?
Noch im Seefeld ist noch ein Standort von der Hirslanden Klinik. Wir betreuen noch eine Praxis in Thalwil, das Diagnostikzentrum Thalwil. Und auch noch die Klinik Stephanshorn in St. Gallen von der Hirslanden Klinik wird auch durch die Oktorat betreut.
Also auch das sehr beeindruckend, gell? Aber es geht darum, wenn ich das recht verstanden habe, das ist nicht nur MRI, Sonographie, Mammographie, sondern ihr habt CT. Was bieten denn noch alles an?
Also wir bieten das gesamte Spektrum der Radiologie an. Das inkludiert alle Bildgebungsvarianten, die es gibt und das an nahezu allen Standorten. Und wir sind sehr subspezialisiert, sodass wirklich jeder unserer Kollegen das macht, was er am besten kann. Ich bin zum Beispiel sehr subspezialisiert auf Brustbildgebung und muskuloskeletale Radiologie. Andere meiner Kollegen beschäftigen sich sehr mit kardiovaskulärer Radiologie, abdominaler Radiologie, Neuroradiologie.
Je nachdem, was man sich dann hat.
Genau, sodass wir den Patienten und den Zuweisern das bestmögliche Resultat ihrer Fragen dann bieten kann mit unseren Reporten.
Und wenn das auch, ich habe mal ein bisschen auf eure Homepage geschaut, ihr habt wie du auch, du bist ein Facharzt für Radiologie, gibt es denn da bei euch auch noch Subtitel wie bei uns auch?
Ja, das gibt es bei uns auch. Wir können also noch Subspezialisierung in Neuroradiologie als zusätzlichen Facharzt haben. Und dann gibt es jetzt von der European Society of Radiology immer noch so Subtitel, wo man sich spezialisieren kann, eben in Brustbildgebung. Da gibt es noch in der Schweiz auch ein, das heißt Master of Sinology, das ist Diploma of Sinology und ganz verschieden auch in Thorax, Abdomen, Prostata kann man da noch Zusatzqualifikationen erreichen, wo sehr viele unserer Kollegen auch haben.
Ja, also eben, es ist wie bei unserem Gebiet auch. Jeder hat, glaube ich, seine Subspezialisierung. Wir zwei arbeiten seit einiger Zeit eng zusammen, weil halt Brustchirurgie mein Thema ist. Und da bin ich sehr dankbar, jemanden wie dich zu haben. Ich tue vielleicht einmal von meiner Situation kurz klären. Der Marc hat vorher gefragt, eben, also der Patient wird nicht nur aufgetischt und dann kriegt er seine Chirurgie, sondern da gibt es noch Abklärungen. Ich will vielleicht den Zuhörern kurz erzählen, wenn ich einen Patienten sehe, dann gibt es zuerst ein Gespräch, das heisst Anamnese, dann schaue ich die Brust an, dann wird sie ausgemessen, Höhe, Breite, jeder Patient hat einen anderen Thorax, also Brustkorbform. Das ist mir natürlich auch sehr wichtig, dass ich das genau anschaue und anschliessend gehe ich in die Details von der Anamnese. Wir nennen das Familienanamnese und das ist mir sehr wichtig, dass ich da halt auch frage, haben Sie Brustkrebs in der Familie? Ja, nein. Ich bin sehr grosszügig mit den Ultraschalluntersuchungen. Du weißt, ich schicke dir eigentlich jede Patientin vor der Operation. Ich habe manchmal ein bisschen Skrupel, wenn ich sehr junge Patientinnen schicke. Ich hätte gerne von dir ein bisschen gewusst. Ich finde halt prinzipiell jede Brust, die operiert wird, soll untersucht werden. Wir haben ja einen kleinen Ansatz auch, oder einen kleinen Anteil von Patientinnen, die jung sind, die Brustkrebs kriegen. Das ist jetzt aber nicht verwerflich, oder? Dass ich schon sehr junge Patienten schicke.
Also ganz im Gegenteil, das ist sehr verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll und das sollte sich eigentlich jeder Chirurg eine Scheibe abschneiden, weil gerade bei so jungen Patientinnen kann man sehr gut mit dem Ultraschall arbeiten. Der Ultraschall ist komplett strahlungsfrei.
Ja, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Gell? Also, der Ultraschall ist das Gerät, das man braucht. Also prinzipiell braucht man nur ein bisschen Schäl.
Genau.
Und dann hat
und die Ultraschallmaschine und dann wird ein Schallkopf sozusagen über die Brust gefahren oder? Und geschoben und auch in die Achselhöhle, ja. Damit man dort immer noch schaut, sind die Lymphknoten alle in Ordnung, sind die nicht vergrößert, ist sonst irgendeine Auffälligkeit in der sogenannten Axilla, an der Achselhöhle. Und das ist für die Patientin absolut schmerzfrei. Es ist eine sehr günstige Untersuchung, sie ist sehr weit verfügbar, also die Patientin kann sehr schnell kommen. Und gerade bei Jungfrauen, die sehr viel dichtes, stimuliertes Drüsenparenchym haben, ist es also als erste Untersuchung das absolute Mittel der Wahl. Und es ist unschlagbar, wenn eine junge Patientin, die sehr häufig auch Zysten haben, so einen Tastbefund haben, der jetzt unklar ist, kann ich mit dem Ultraschall sofort sagen, ist es eine ganz harmlose Zyste oder ist es ein solider Knoten, der weiter abgeklärt werden muss. Das ist also absolut nicht over the top, sondern die absolut angebrachte Untersuchung für junge Patientinnen, mit dem Ultraschall zu starten.
Zur Erklärung, weil Brustdrüsenparenchym, das stehen vielleicht bei anderen Leuten schon wieder Fragezeichen, mit dem meinen wir das Brustdrüsengewebe,
genau.
Oder? Und wenn wir vielleicht auch erklären, dass in jungen Jahren, wenn man sehr viel Hormone an Bord hat, dann gibt es halt vor allem vor der Menstruation extreme Stimulationen. Das heisst, die Brüste können fast ja, eine Grösse grösser sein, weil das so stimuliert ist. Und ja, dann hat man durch den Ultraschall eben einfach mal eine gute Möglichkeit, das abzuklären. Jetzt, wir zwei haben es über Abkommen. Wenn du das Gefühl hast, die eine Untersuchung sei zu wenig, dann gebe ich dir auch den Freipass für die Mammographie. Mhm. Patientinnen fragen mich häufig, ja, ist denn nicht Mammographie der Standard? Was sagst denn du dazu?
Also die beiden Untersuchungsmethoden, Ultraschall und Mammographie, die ergänzen sich ganz wunderbar. Die schließen sich nicht aus, sondern geben zusammen in den meisten Fällen die größtmögliche Sicherheit, also mir zumindest. Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung mit sehr, sehr niedriger Strahlendosis. Man kann das ungefähr vergleichen, dass eine Mammographie so viel Strahlung hat wie ein Transatlantikflug. Also die Patientinnen müssen da überhaupt keine Angst haben, dass sie jetzt besonders stark bestrahlt werden. Die Mammographie wird mehrheitlich bei Patienten so nach dem 40. Lebensjahr eingesetzt. Bei jüngeren Patientinnen macht man das eben nicht, weil die Mammographie eben das Drüsengewebe weiß darstellt und auch das Brustkrebs der Brustkrebs stellt sich in der Mammographie weiß dar. Man würde sozusagen
den
Schneemann im Schneesturm suchen, wenn man eine Mammographie macht. Mhm. Deshalb ist eben bei den jungen Patientinnen der Ultraschall deutlich sinnvoller. Wenn man dort irgendwas Auffälliges sieht, würde man wahrscheinlich dann mit dem MR weiterfahren. Ja. Aber bei Frauen ab 40 ist die Mammographie der absolute Goldstandard, insbesondere wenn man Mikroverkalkungen finden oder ausschließen möchte. Weil gerade diese gruppierten Mikroverkalkung, das sind also mikroskopisch kleinste Verkalkung, die dann auf einer bestimmten Stelle ein bisschen gesammelt sind. Das sind Hinweise häufig für ein sogenanntes duktales Karzinoma in situ, also eine Krebsvorstufe. Mhm. Und die kann man eigentlich nur mit der Mammographie richtig diagnostizieren. Die sind für den Ultraschall zu klein. Diese kleinen Verkalkungen sieht man im Ultraschall nicht. Und wenn man eben die Fragestellung hat, dann ist eine Mammographie absolut indiziert und das Mittel der Wahl.
Aber wenn ich jetzt vor, zum Beispiel, du siehst ja auch mich, ich mache eine präoperative Abklärung vor Brustreduktion. Mhm. Das ist bei mir so ziemlich der Klassiker. Ja. Und dann schicke ich dir das zur Sonographie, dann soll ich dann in Zukunft auch gerade Mammographie dazu anmelden oder machst du das, wenn du das Gefühl hast, es braucht es jetzt noch?
Also ich frage deine Patientin immer, ob sie schon eine Mammographie hatten, wenn sie halt über 40 sind.
Ja.
Viele sind dann schon durch ihren Gynäkologen betreut und werden zur Mammographie geschickt. Wenn die mir dann sagen, ich war letztes Jahr das letzte Den Mal im Oktober, dann lasse ich das. Ja. Wenn eine 50-jährige Patientin kommt, die noch nie zur Mammographie gewesen ist und für mich die Notwendigkeit besteht, eben den Mikrokalk, die Vorstufen von Brustkrebs auszuschließen, dann würde ich die Mammographie unbedingt empfehlen und noch machen. Und das ist für viele Patientinnen, auch wenn ich denen das erkläre, sehr, sehr einleuchtend und die sind eigentlich alle da sehr glücklich drüber und auch einverstanden damit.
Also jetzt frage ich als Frau, ich habe es ja noch nie gemacht, aber das ist ja schon schmerzhaft, das Gequetsche, was ihr da macht.
Ja, das ist also nicht so angenehm wie
also man
der
muss das vielleicht erklären.
Das ist
da
richtig.
Geht die Brust zwischen zwei Platten rein und ihr drückt das zusammen,
genau,
oder?
Genau, das muss man aber eben zusammendrücken, um das Brustgewebe scharf und überlagerungsfrei darzustellen. Man sollte vielleicht nicht gerade die letzten Tage vor seiner Periode kommen, dann tut es besonders weh. Mhm. Aber wir haben da extrem erfahrene Radiologiefachpersonen, die sich damit auskennen. Die Damen machen eigentlich nahezu nichts anderes außer Mammographien. Die kennen sich da extrem gut aus, können sich da auch ein bisschen an die Patientin anpassen. Ein gewisser Druck muss eingehalten werden, aber sobald der erreicht wird, wird dann auch nicht weiter gedrückt.
Also humane Untersuchung trotz
allem. Wir bemühen uns.
Okay, also dann habe ich letztens Alessia Lardi, Chefärztin von Chur, plastische Chirurgin, da gehabt, gesagt hat, sie hätten ein wunderbares System in Graubünden, wo eigentlich der Kanton das subventioniert und fördert, dass jede Frau mit gewissen Alter eine Mammographie kriegt. Der Kanton Zürich nicht. Was sagen wir denn da dazu?
Da sind wir nicht erfreut, gerade wenn wir uns mit Brustkrebs beschäftigen. Die Zahlen, die sprechen für sich. Jedes Jahr.
Also gell, wenn wir jetzt vielleicht einmal von den Zahlen reden. Wir haben jede achte Frau
die
in der Schweiz kriegt einen Brustkrebs.
Genau.
Weniger schlimm, schlimmer, je nachdem, aber jede achte Frau. Jetzt sind wir doch eines der reichsten Länder. Und wir haben das nicht.
Ja, also wir haben es zumindest nicht im Kanton Zürich.
Eben im Kanton Zürich, der Graubünden.
15 Kantone in der Schweiz haben das Screening-Programm und ich halte das für absolut notwendig, dass wir das auch im Kanton Zürich einführen, weil jetzt hat man so eine Zugangsauswahl, wenn man in einem Kanton wohnt, wo es ein Screening gibt,
das
hat man den Vorteil.
Nicht, also.
Und im Kanton Zürich hat man das nicht. 6.700 Frauen ungefähr erkranken jedes Jahr.
Genau,
1.400 sterben jedes Jahr. Das ist der häufigste Krebs bei Frauen, also über ein Drittel aller Krebserkrankungen bei Frauen ist Brustkrebs. Und schon allein die Zahlen sagen uns doch, dass das keine Seltenheit ist, sondern dass da ein großes Auge drauf geworfen werden
muss. Was machen wir denn jetzt, mehr zwei? Schreiben wir im Kanton oder was machen
wir? Ja, es gibt da schon sehr, sehr viele Diskussionen und sehr, sehr viele Vorstöße, auch von der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie, für Gynäkologie, dass das immer wieder in der Politik angestoßen wird, dass das Screening auch im Kanton Zürich eingeführt wird, weil also so ein organisiertes qualitätsorientiertes Screening ist für eine Patientin absolut wertvoll. Es gab vor 2 Jahren von einem radiologischen Kollegen aus Schaffhausen ein sehr schönes Paper. Und da war ganz klar, dass die Frauen, die in den Kantonen leben, wo es kein Screening gibt, bei der Detektion des Brustkrebs schon deutlich größere Tumore hatten und es waren mehr Lymphknoten befallen. Ja, schon also alleine diese
schon das
Arbeit...
würde ja eigentlich langen, oder?
Ja, genau.
Also dann könnten wir vielleicht ein paar Straßen weniger bauen und dafür vielleicht ja. Das Mama-Screening machen.
Klar.
Von dieser Aussage kriege ich jetzt wahrscheinlich dann wieder böse Bemerkungen, aber es ist mir ehrlich gesagt gleich. Ich finde jetzt echt, also... Du weißt schon, ich bin sehr involviert in das ganze Thema Menopause und dort könnte ich also auch explodieren bei gewissen Sachen. Und das ist mir natürlich, als Mammakarzinom ist mir auch sehr wichtig. Du weißt auch, dass ich gerade letztens wieder eine Patientin operiert habe, die hat eine Untersuchung gehabt, die hat eine Sonographie gehabt und ich habe ein DCS, als Mammakarzinom, entdeckt. Wie ist denn das möglich?
Also wenn sie als präoperative Abklärung eben eine Sonographie hatte, ist das durchaus möglich, dass das duktale Karzinoma in situ, wie ja diese Krebsvorstufe heißt, nicht entdeckt worden ist, weil normalerweise dies keinen Knoten bildet, keine Raumforderung, sondern sich eben durch diese Mikroverkalkung, die ich schon angesprochen habe, die gruppierten Mikroverkalkung, als erstes zur Darstellung bringen lässt. Und die sieht man eben nur in der Mammographie.
Ach, Halleluja, hat sie eine Mammareduktionsplastik gemacht. Also in ihrem Fall ist es jetzt gut gekommen. Den Tumor habe ich in Totose genommen. Sie ist jetzt auch, ihr habt ja immer eures Kränzli, glaube ich, am Dienstag oder Mittwochmorgen, wo wir die Sachen besprechen.
Genau.
Und sie hat jetzt noch eine Radiotherapie, aber sonst wird sie nachher dann als geheilt eingestuft. Also in ihrem Fall ist jetzt der ästhetische Eingriff in Anführungs- und Schlusszeichen fast lebensrettend gewesen, weil ja, wir haben gleichzeitig noch einen Tumor rausgenommen. Aber es ist für mich halt schon, in den letzten 10 Jahren, ich bin über Bücher, sind es 3 Brustkrebspatientinnen, die ich während der Operation etwas entdeckt habe, wo man radiologisch nicht gesehen haben, von dem mal abgesehen, wo man nicht gesehen hätte, wenn man nicht eine radiologische Untersuchung gemacht hätte.
Das ist richtig. Man hat manchmal im Ultraschall, wenn die Verkalkungen ein bisschen mehr auf einer Stelle sind, so ein bisschen den Hinweis für das DCIS, dass man das vielleicht sehen könnte. Bei solchen Patienten kann man auch noch die Mama-MR machen, also die MR-Untersuchung der Mammographie.
Du musst vielleicht zeigen, was der MR ist.
Das MR ist also eine Untersuchung, wo die Patientin wiederum keine Strahlenbelastung ausgesetzt ist, also wiederum auch für junge Patientinnen gut gedacht, ist keine Screening-Methode. Sie ist sehr empfindlich, ist dann auch manchmal ein bisschen überempfindlich, sodass man sozusagen
man sieht so viele Sachen, wo man dann nicht
falsch positive Resultate sieht. Man findet Dinge, wo man dann anfangen muss, die zu kontrollieren, die eigentlich gar nichts sind. Aber eben das duktale Karzinoma in situ, das stellt sich teilweise noch so als Kontrastmittelanreicherung im MRI dar. Mhm. Also krankhaftes Gewebe ist besser durchblutet als normales Gewebe. Bei Mama-MRT bekommt man eigentlich immer intravenöses Kontrastmittel gespritzt, um eben zu sehen, wie reichert eine Läsion Kontrastmittel an. Mhm. Es gibt halt da verschiedene Kurven, die man dann ausmessen kann und man sieht dann eben an diesem Anreichern von Kontrastmittel von dem Gewebe, ob es eher eine gutartige Veränderung ist oder eher eine bösartige. Und dort kann man das DCIS dann auch noch relativ gut sehen, wenn man da ein bisschen ein ausgedehntes Areal davon hat. Also die Möglichkeit besteht noch, wenn die Patientin zu jung für eine Mammographie ist,
dass man dann das MRI
noch zusätzlich macht, um dann zu versuchen, das auszuschließen.
Und das ist aber schon dann eher, wenn ich Tendenz habe, also entweder du unsicher im Ultraschall bist oder ich habe eine positive Familienanamnese,
genau.
Das bedeutet, dass irgendwo Mutter, Schwester, Tante schon schwer, sehr früh einen Brustkrebs kriegt.
Genau. Oder eine Mutation vorliegt in der Familie, die
Patientin
mit der...
Da müssen wir vielleicht auch noch schnell drauf gehen. Die Mutation heisst wie?
BRCA1 und 2 Mutationen, das sind also Mutationen.
Das ist da vielleicht das noch zum Sagen, das, was Angelina Jolie hatte.
Genau, die hat sich da... Gegensatz dazu gleich mal beide Brüste dann entfernen lassen, weil ihre Mutter ja an einem Eierstockkrebs dann auch verstorben ist im Rahmen dieser Mutation. Und das wird auch bei vielen Frauen heute gemacht, weil die Chance, entweder Brustkrebs oder Eierstockkrebs zu entwickeln in der Lebensperiode doch sehr, sehr hoch ist. Und diese Patientinnen werden natürlich schon viel früher in eine Kontrolle eingebunden. Also das, da fängt man nicht erst an mit 40, um zu gucken in der Mammographie.
Sondern machen das viel früher.
Sondern macht das viel früher mit Ultraschall, mit Mama-MRT, um da eben nichts zu verpassen für die Jungfrauen.
Jetzt ist es so, also meistens läuft das so ab, ich gehe mit der Patientin führen bei mir in den Empfang und sage, die Klinik Hirslanden, respektive das Zentrum von der Frau Professor Mamisch, wird sie aufbieten. Dann wird die Patientin aufbietet. Jetzt machst du einen Ultraschall und siehst etwas.
Mhm.
Und dann sagst du nichts.
Doch, ich sage immer was. Das ist mein Credo. Ich kann das mit mir nicht vereinbaren. Ich möchte die Verantwortung auch an niemanden abschieben. Ich nehme mir dann Zeit. Ich setze mich dann kurz mit der Patientin hin. Ich zeige ihr die Bilder. Ich zeige ihr, was ich gesehen habe. Ich sage ihr, dass das verdächtig auf irgendetwas ist, je nachdem, was es ist. Und empfehle eine weitere Abklärung oder erkläre ihr schon, dass das wohl biopsiert werden muss, dass wir das dann auch zusammen machen könnten, die Biopsie. Und diese Ehrlichkeit schafft eigentlich viel Vertrauen und nimmt eigentlich mehr Ängste, als die sie aufbaut, wenn ich ihr das jetzt sage. Weil die Patientin fühlt sich ernst genommen, die fühlt sich als gleichwertiger Partner hier in diesem ganzen Kontext und nicht veräppelt sozusagen. Und die Patientin, die schätzen das sehr.
Ja, das habe ich auch gemerkt.
Wenn man das sagt.
Das ist so schlimm, du gehst in eine Untersuchung und wirst heimgeschickt und hast keine Ahnung.
Genau.
Und gut, also ich bin sehr darauf, sobald ich den Befund habe, und ich glaube, ich kenne keine andere Fachärztin für Radiologie, wo man in einer kürzesten Zeit schon einen Befund schickt. Normalerweise musst du dem hinterherrennen, du bist da sehr schnell. Aber trotzdem, die müssen dann wieder warten, bis sie es gekriegt haben, bis sie es angeschaut haben, bis sie es gelesen haben. Also das schätzen meine Patienten übrigens auch sehr, dass sie dann einfach schon mal voraus schon ein bisschen wissen, was Sache ist. Jetzt nehmen wir an, wir haben etwas gefunden, dann sagst du ja selber, dann gibt es eine Biopsie. Jawohl. Das macht man meistens in Lokalanästhesie, oder?
Das macht man immer mit der Lokalanästhesie und es kommt ein bisschen drauf an, wo man die Läsion oder diese verdächtige Gewebevermehrung eben gesehen hat. Wenn man die im Ultraschall sieht, das sind meistens Knoten, die man im Ultraschall sehr gut geht. Das ist die am wenigsten aufwendige Biopsie. Mhm. Da kann man dann wirklich vielleicht gleich nach dem Ultraschall noch die Biopsie machen, wenn die Patientin damit einverstanden ist, wenn sie jetzt nicht overwhelmed ist von der Diagnose. Es gibt eine lokale Anästhesie und dann gibt es da eine relativ kleine Nadel, die dann unter Ultraschallkontrolle in die Läsion eingeführt wird und dann werden dort 3-4 Proben entnommen. Die werden in die Pathologie geschickt. Da sind dann auch wieder Spezialistinnen, die sich eigentlich dann fast nur mit der Brust beschäftigen und dann bekommt man meistens so 2 Tage später schon das Resultat. Wenn die Patientin Mikroverkalkungen hat, die wir eben nur in der Mammographie sehen, dann kommt es zu einer sogenannten stereotaktischen Biopsie, also einer Biopsie unter mammografischer Kontrolle. Auch da wird die Patientin vorher von uns noch mal ganz in Ruhe aufgeklärt. Die kommt noch mal zu uns in der Radiologie. Wir besprechen alle Fragen. Ich erkläre ihr ganz genau, wie die Untersuchung vor sich geht. Und dann wird dort auch unter Lokalanästhesie der Mikrokalk mit einer ein bisschen dickeren Nadel, das nennt sich die sogenannte vakuumassistierte Biopsie, schon ein Großteil, wenn nicht der gesamte Kalk dort rausgeholt werden.
Aber die sind denn größer, oder?
Die sind größer, die haben einen deutlich größeren Durchmesser, wie so ein, vielleicht so ein Strohhalm, ein dickerer Strohhalm, könnte man sich die Nadel vorstellen, wird meistens ein kleiner Schnitt in die Haut gemacht, der nicht größer als 5 mm ist. Die Narbe sieht dann aus wie ein kleiner Mückenstich am Anfang. Und auch das ist für die Patientin in einer halben Stunde erledigt. Am kompliziertesten oder am zeitlich aufwendigsten sind die vakuumassistierten Biopsien im MRT, wo man die Läsion eben nur als Kontrastmittelanreicherung im MRT sieht. Da kommt die Patientin wiederum zu uns. Die Lagerung ist gleich wie bei Mama-MR. Die Dame
also da muss ich jetzt vielleicht einmal als Patientin sagen, da müsst ihr euch vorstellen, da liegst du mit dem Kopf runter in dem MRI und ich habe dann eine Platzangst dazu. Also das erste Mal, als Nadja das bei mir machen musste, hat sie mich müssen unter die Arme setzen, weil ich fast ausgeflippt bin. Also es ist dann auch nicht gerade jede Frau macht das mit.
Das ist
so
richtig.
Lustig ist jetzt das.
Das ist richtig, aber auch da ist es ganz wichtig, dass man die Patientin vorher gut aufklärt.
Außer meine hysterische plastische Chirurgin, aber
genau.
Ja.
Die bekommt dann ein Nasenspray-Hub-Dormicum mehr. Da geht es dann auch. Das ist eben eine feine Sache. Unsere Patientinnen, die Platzangst haben, die das beunruhigt, die bekommen von uns so ein Nasenspray-Dormicum. Dormicum, mhm. wo man dann doch deutlich entspannter und relaxter die Untersuchung über sich ergehen lassen kann. Ich persönlich kann das komplett nachvollziehen. Man liegt auf dem Bauch, man liegt auf dem Brustbein.
Die also Brust ist so nicht lustig,
hängt dann in den Spulen und man hat da schon ein bisschen immer, dass man richtig atmet. Aber also ich habe für mich rausgefunden, ganz ruhig atmen, ganz entspannt sein, dann kriegt man die 20 Minuten, die so eine Untersuchung dauert, problemlos über die Bühne. Wir geben all unseren Patienten noch so einen kleinen Notfall.
Notfallknopf
das, ja? sozusagen, dass dann sofort jemand gesprungen kommt. Und wenn der Kopf unten liegt, haben wir auch so einen kleinen Spiegel in der Spule drin, sodass die Patientin die Radiologiefachperson draußen sehen kann. Also sie sieht die ganze Zeit nach draußen, obwohl ihr Kopf nach unten in die Spule reicht. Insofern managen das die Frauen erstaunlich gut.
Bin so ein paar Ausnahmen, aber okay.
Ich spreche nicht darüber.
Das andere ist, du weißt, ich habe sehr viele Patientinnen, die schon Implantat haben. Es ist auch lustig, wenn ich manchmal die Diskussion habe, dann fragen wir Patienten. Ja, also mir hat man gesagt, die Implantate haben für immer. Und ich bin dann relativ lakonisch und finde, wenn sie eine neue Küche kaufen, heisst dann auch, die hat für immer. Oder das Gerät, das sie kaufen. Also nichts ist für immer. Mhm. Und selbstverständlich hat auch das Brustimplantat ein Abnutzungs... Also vor allem die Oberfläche wird abgenutzt. Durch das Brauchen, durch, ich weiß nicht was, viel Sport machen. Und halt einfach der Verlust vom Material, das ist halt mit der Zeit so. Und dann mache ich, sage ich meistens nach 10, 15 Jahren, hätte ich gerne eine Semmeri, um zu schauen, ob die Oberfläche ganz ist. Jetzt hat die Patientin bei dir eine Untersuchung für eine MRI und jetzt hat sie zusätzlich noch irgendeinen Knoten, den du biopsieren musst. Jetzt hatte ich gerade letztens einen Fall, wo es dann jemand geschafft hat, am Schluss in mein Implantat hineinzustechen. Also das warst nicht du. Das war von extern. Und ja, also am Schluss ist jetzt das richtig mühsam, ja. Weil jetzt habe ich zwar den Befund, das war dann nur ein Fibroadrenom, aber jetzt haben wir den Befund biopsiert, aber dafür haben wir jetzt ein Problem mit dem Implantat. Ist denn das so schwierig, um das...
Es kommt immer auf die Lage an. Es ist natürlich, das MRI ist für Patientinnen, die ein Implantat haben, die absolute Untersuchung der Wahl, weil man eben besonders gut eben die Struktur des Implantats sehen kann und eben auch das umgebende Gewebe, bei welchem man jetzt eben diese kleine Raumforderung da gefunden hat, die eben Kontrastmittel angereichert hat im MRT und dann weiter abklärungsbedürftig ist. Dann würde man natürlich nochmal im Ultraschall schauen und versuchen, die Läsion im Ultraschall zu biopsieren. Nun kann es aber sein, dass die Läsion nicht irgendwo 4 cm weg vom Implantat liegt, was schön und beruhigend ist, sondern eben vielleicht direkt der Implantatkapsel anliegt. Und dann muss man schon extrem vorsichtig sein. Und dann passieren natürlich solche Komplikationen, dass man mit der Stanze dann womöglich das Implantat trifft. Deshalb mache ich es immer nur halbautomatisch. Ich sehe also meine Nadelspitze und höre dort auf und stanze dann drüber, sodass meine Spitze nicht noch tiefer ins Gewebe eindringt.
Ja, das geht ja relativ schnell, oder? Du hast einen gewissen Widerstand, wenn du reingehst.
Genau.
Nicht so, dass das für mich jetzt unverständlich ist.
Es ist absolut eine Komplikation, die sein kann. Ist natürlich für dich als Operateur jetzt extrem unglücklich.
Ja, für die Patientin auch. Jetzt muss ich sie nämlich ständig bestellen und sie will im Moment das Implantat nicht wechseln, was ich auch verstehe. Aber wir haben natürlich jetzt eine Läsion im Implantat. Ja. Das muss man einfach wissen.
Das ist eine Komplikation, die leider ab und zu bei diversen Interventionen bei uns in der Radiologie relativ selten, in chirurgischen Fächern noch häufiger. Halt so. Das ist halt einfach so. Das Richtig. Ist, wenn man irgendwo reinsticht, irgendwo reinschneidet, dann gibt es die Komplikation, dass irgendwas verletzt wird. Bei unseren Biopsien kommt es meistens zu einem blauen Fleck. Die Brust wird blau, weil wir eben auch in der Tiefe mehrheitlich außer dem Ultraschall nicht also, sehen, wo die Gefäße sind.
Eine Anekdote dazu. Jetzt habe ich letztens eine Brustaugmentation gemacht, also Vergrößerung mit einer Straffung. Und du hast vorher eine Biopsie gemacht. Also muss man vielleicht auch noch erklären, sie macht zuerst eine Biopsie, dann wissen wir, was es ist, dann die Patientin entscheiden, will sie jetzt die tumoröse Veränderung draussen haben oder nicht. In meinem Fall war das so. Jetzt habe ich das. Sie tut mir noch Draht markieren. Wir können das so vorstellen. Am Tag vorher geht sie mit dem Draht rein, damit fragt man, wen ich das auch findet. Weil es tönt immer alles so einfach, aber wenn dann in dem Gewebe drin ist, findest du es dann nicht. Und dann sagt sie, also die rechte Seite ist ja super, aber die linke, was haben Sie denn da gemacht? Und dann schauen sie, das war Frau Professor Mamisch gewesen. Dort hat es jetzt einen blauen Fleck. Also, spannenderweise ist ja das natürlich zum Teil so, dass kontrolliert operieren, das verstehen die Leute auch nicht. Das ist manchmal schon viel einfacher, weil dann sehe ich ein Gefäß. Mhm. Aber wenn du da einfach durch musst, genau, wenn auf dem Weg irgendein Gefäß ist, dann gibt es einen blauen Fleck. Ja, so Dombi, das kannst du jetzt nicht irgendwie anders machen. Aber es ist jetzt das schon auch noch spannend, dass man dann sagt, am Schluss hat sich dann der blaue Fleck länger gestört als die ganze Operation. Das ist also auch noch spannend. Aber wir haben auf jeden Fall alles geschafft. Jetzt habe ich so ein bisschen eine Frage, nehmen wir jetzt, ich hoffe, es hören viele Frauen dann unseren Podcast. Und dann sagt sich eine Frau, oh, ich will im Fall so eine Untersuchung. Mhm. Kann sie denn dir anrufen und sagen, Frau Professor, ich hätte gerne eine Untersuchung? Oder wie geht denn das?
Nein, das kann in der Schweiz die Patientin leider nicht, weil für eine radiologische Untersuchung braucht es eine Zuweisung vom Arzt. Mhm. Das kann der Hausarzt sein, das kann die Gynäkologin sein, das kann die plastische Chirurgin sein. Ich brauche eine Zuweisung vom Arzt, denn damit die Krankenkasse die Untersuchung dann auch bezahlt, für die ist es wichtig, dass es zweckmäßig, wirtschaftlich und zielorientiert ist. Mhm. Und dafür braucht es die Anmeldung vom Arzt, der diese Zweckmäßigkeit durch bestätigt, die Untersuchung eben bestätigt. Mhm. Und es ist für mich auch extrem wertvoll von meinem Zuweiser, eine gut ausgefüllte Anmeldung zu erhalten. Das ist für mich extrem wichtig, dass du mit dem Patienten vorher besprichst, haben Sie eine positive Familienanamnese? Ist jemand bei Ihnen in der Familie, der schon Brustkrebs hatte oder Eierstockkrebs hatte? Gibt es eine Genmutation in Ihrer Familie? Nehmen Sie Hormone? Sind ja,
also
da
muss man
jetzt an
der Analsanalyse, das hast recht. Also die Hormonersatztherapie wäre ja noch wichtig, dass das auch weiß, oder?
Genau, weil eben, das müsste man jetzt vielleicht noch erklären, durch die Hormonersatztherapie das Drüsengewebe, über das wir jetzt schon oft gesprochen haben, wieder etwas stimuliert wird und wieder etwas dichter wird und dadurch vielleicht Verdichtungsareale entstehen, die wir in der letzten Mammographie vor 2 Jahren eben nicht gesehen haben. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass die Patientin jetzt unter Hormontherapie ist, dann kann ich das
für
gut
die Sinn,
damit
he?
Verknüpfen. Es ist auch ganz wichtig, dass man vor der Hormontherapie noch mal schaut, eine Mammographie zu machen. Die Mehrheit der Brustkrebse sind hormonrezeptorpositiv. Die ernähren sich sozusagen ein bisschen vom Östrogen. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man dann einen Brustkrebs hätte, der Hormonrezeptor positiv ist und dem dann noch
der
Östrogen
ist,
füttert. Genau. Mhm. Das wäre eine absolute Kontraindikation. Und auch deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man vor dem Beginn der Hormontherapie also schaut, wie sieht die Brust aus.
Ich habe dir vor etwa 3/4 Jahren, also eben, wir haben ja auch ein persönliches Verhältnis, irgendeinen Screenshot von Instagram geschickt, wo irgendwie eine AI behauptet, sie sei 30 oder 40% besser als jeder Radiologe. Dann meine Frage dazu, wie entwickelt sich denn Brustbildgebung in der Zukunft? Und gibt es deinen Job in 10 Jahren noch?
Ganz klar, ja. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn es nicht so wäre. Aber nein, ich habe durch die AI einen ganz schlauen Assistenten bekommen. Einen ganz schlauen neuen Freund, der mir extrem aushilft. Gerade in der Radiologie entwickelt sich diese Artificial Intelligence ja ganz sprunghaft und sie unterstützt uns auch in der Bildgebung sehr.
Kannst du mal das Bildspiel machen?
Ich kann zum Beispiel, gibt es Programme, wenn die Mammographie gemacht worden ist, dann sagt mir mein kleiner, intelligenter Freund schon, also da hat die MTA ein kleines bisschen abgeschnitten, die Dichte der Brust ist so und so, die Haut sieht gut aus, die Mamille ist das und das, der vorsondiert mir schon die ganze Untersuchung. Ich habe schon einen kleinen Einblick und er schaut natürlich auch, hier habe ich eine Verdichtung gefunden, auf die ich mich dann, wenn ich es anschaue, viel, viel besser konzentrieren kann. Mhm. Ich denke, in Zukunft wird vielleicht die Zweitlesung, wir lesen ja jede Mammographie und jedes
Mammografie. Ich habe immer gegengelesen
genau.
Von, oder?
Es sind immer 4 Augen. Weil die sehen bekanntlich mehr als 2. Gerade beim Mama-MR und bei der Mammographie hat man unter Umständen mal Unstimmigkeiten. Und dann ist es immer sehr schön, wenn man das noch mit einer Kollegin oder einem Kollegen bespricht und dann die beste Diagnose für die Patientin dann stellen kann. Und das könnte in Zukunft AI sein, aber es ist ganz wichtig, mit der Patientin zu reden. Die AI kann nicht die Gewebeprobe machen.
Das sage ich auch. Ich hoffe, es braucht mich auch noch in 10 Jahren, weil schlussendlich hoffe ich, dass ich immer noch ein besseres Skalpell Gespräch führen und vor allem eine individuelle Betreuung kann machen. Und ich glaube, das, was wir jetzt als Anamnese sehen, das auf Patienten eingehen, genau, das ist ja schon noch wichtig.
Und auch die klinische Diagnose bei der Brust, gerade bei Patientin mit einem Mama-Implantat, wenn man eine Kapselfibrose hat, dann ist deine klinische Untersuchung mindestens genauso viel wert wie meine MR-Untersuchung.
Eben, also dort habe ich dir zum Beispiel auch schon, ich habe gesagt, also irgendwann muss ich mit dir mal eine Studie machen, der Unterschied, was du radiologisch siehst, was ich intraoperativ sehe, sind manchmal geht auseinander. Und da bin ich also manchmal schon erstaunt. Und das Schlimme ist ja, die Krankenkasse orientiert sich mehr an deinem Wissen als an meinem. Was ich eigentlich auch nicht ganz fair finde. Oder? Also, aber das ist tatsächlich so, wenn ich mal etwas einschicke, dann heisst es ja, wo ist die Bildgebung? Dann denke ich, ja, es ist ja klar. Und ich habe gerade vor 3 Wochen eine Patientin operiert. Eine klare Kapselfibrose, Grad 4, das bedeutet, die Brust tut weh, verändert, völlig schäbs ins Zeug geschaut. Ich wäre ja manchmal froh, dass wir auch im Hintergrund ganz intelligente Menschen anschauen. Und ich habe ganz klar eine Kapselfibrose 4 dargestellt. Du hast aber nur das 2 gesehen.
Genau, genau. Und da, das ist eine ganz ehrliche, ganz klare Sache, wo du recht hast. Die Diskrepanz entsteht, weil eben die Kapselfibrose eher eine klinische Diagnose ist. Ich kann beurteilen, ist das Implantat intakt? Ich kann die Struktur der Kapsel sehen. Ich kann auch sehen, ist die Kapsel etwas verdickt? Nimm die Kontrastmittel an. Aber ich kann eben nicht sehen, wie schmerzhaft ist die Brust? Wie hart ist die Brust? Ist das Implantat geschrumpft? Und deshalb ist es gerade bei der Diagnose Kapselfibrose, wo man ja immer sagt, das ist eher eine klinische Diagnose, ein Zusammenspiel von beiden Sachen. Du musst mindestens die Hälfte machen. Ich kann dir sagen, es hat keine innere Kapselruptur, es hat keinen Silikonaustritt und es hat keine anderen Läsionen im Gewebe drumherum. Wenn du also in die Verlegenheit kommst, das Implantat dann zu tauschen, weißt du von mir schon, dass dich keine Überraschung erwarten, wenn du in die Patientin dann reinschneidest.
Du Schätzli, es geht immer Überraschungen, klappen. Aber ja, es ist schon so. Also zum Beispiel spannend finde ich auch, und das wissen viele auch nicht, wenn Kapseln so gut gemacht ist, dann sieht das aus, als wäre das Implantat intakt. Und wenn du manchmal reingehst und aus Versehen, ich probiere immer die ganze Kapsel schön abzupräparieren, und manchmal gehst du aus Versehen halt in die Tiefe und dann kommt das ganze flüssige Silikon entgegen. Und wir haben da so eine coole Methode, wir gehen mit einer Blasenspritze, die ist 200 ml gross, gehen wir mit Unterdruck rein und ich probiere das ganze Silikon abzugeben, weil das ist also ein Happening, da zieht es Fäden in alle Richtungen. Also es ist auch dort, kann ich mich nicht 100% darauf verlassen, aber es ist immer schön zu wissen, dass sonst nicht viel im Hintergrund ist. Aber ich glaube, es wäre vielleicht fast mal eine Studie wert. Und ich weiss, du hast ja jetzt Medizinstudenten, nicht wahr?
Also wir haben nicht nur Medizinstudenten.
Sondern angehende Fachärzte.
Genau, wir sind die erste Privatklinik in der Schweiz, die das ein Ausbildungsspital A ist. Also wir haben dieselbe Ausbildungsmodalität wie das Universitätsspital. Wir haben im Moment 4 Assistenzärztinnen im Moment sogar alle, die ganz großartig sind, viel lernen können bei uns in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Ausbildung, weil sie eben eine überdimensional hohe Anzahl an Fachärzten, Privatdozenten und Professoren haben, mit denen sie ihre Fälle besprechen
Ausbildung
können.
Ever, oder?
Und das ist natürlich bei uns jetzt in der Hirsland eine recht eine tolle Sache, dass wir da eben
Assistenzärzte haben. Wer sind denn deine angehenden radiologischen Fachärztinnen? Die kommen auch mit KI-Wissen oder schauen sie den Patienten noch an?
Lustigerweise sind unsere jungen Kolleginnen gar nicht so AI-affin wie wir Alten.
Aha.
Also die benutzen das viel weniger als wir.
Das ist aber schön zum Hören, muss ich jetzt also sagen.
Das muss man sagen und sind ganz großartig, sind sehr gut ausgebildet. Also man muss da wirklich auch keine Angst haben, wenn als erstes mal ein Assistenzarzt zu einem kommt. Die sind extrem zuverlässig, die haben sehr, sehr viel Wissen sich in den Jahren angeeignet und dann steht ja immer ein Facharzt dahinter, der das Ganze mit ihnen anschaut, prüft und die auch sozusagen eingearbeitet hat in das Ganze, was sie dort tun.
Wenn jetzt einen Wunsch frei hättest für dein Fachgebiet, hättest du einen? Was würdest du noch gerne wählen können, erreichen? Ich sage dir nachher in meinem Fachgebiet, ich habe schon einen Wunsch für mein Fachgebiet. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe in meinem Leben, aber Hättest du noch irgendetwas, was du denkst?
Ich würde gerne eine adäquate Bezahlung unserer Untersuchung erreichen, nachdem das TARDOC im Januar in Kraft getreten ist, wo viele Untersuchungen einfach auch mit Einführung der ambulanten Pauschalen nicht mehr adäquat bezahlen
werden. Sehr ein guter Punkt, dass wir vielleicht die Leute da wissen. Mhm. Bei uns sind, glaube ich, fast 30% kriegen ihr, werden ihr weniger zahlt. Ihr habt ein wunderbares Modell. Ihr habt jetzt alle auf eure einen Teil von eurem Lohn verzichtet, mhm. um nicht so viele Leute müssen entlohnen, was sehr löblich ist.
Also wir haben niemanden entlassen?
Ihr habt niemanden entlohnt. Ihr verzichtet dafür auf euren Lohn. Ich möchte mal sehen, wo das in anderen Fachrichtungen möglich ist. Und wenn es nächstes Mal ein böser Artikel kommt, wie wir Mediziner doch alle nur aufs Geld aussehen, dann müssen wir das vielleicht auch mal erwähnen.
Das stimmt.
Ich habe im Fall auch etwas. Und zwar, ich bin ein Stammzellfreak. Und ich finde Stammzelltherapie super. Ich komme gerade von einem Kongress heim. Und das Thema Narben ist halt für uns ein riesiges Problem. Ich habe jetzt gerade eine Patientin, wo ich keine Ahnung habe, warum die nicht schöne Narben macht. Und ich hoffe, dass ich es noch in meiner Karriere werde erleben, dass ich irgendwo keine Stammzellen durchjagen kann und sagen, Jungs, reparieren doch das. Toll. Das wäre jetzt mein Wunsch.
Schön.
So, als Abschluss. Marc, du hast uns zugelassen.
Jawohl, ja. KI, das ist mir natürlich bleiben hängen. Ja. Das ist logisch Allerweltsthema. Ist nicht Gefahr da, dass man den guten Freund, den guten, intelligenten Freund, dass man durch den, ich sage es ein bisschen zugespitzt, faul wird, selber denkfaul wird und viele Sachen einfach abdelegiert und irgendeine Sache einfach übernimmt, ohne selber noch nachzudenken?
Ich glaube, das besteht nicht so sehr, weil die Verantwortung für den Patienten, die übernimmt nicht die KI, sondern ich. Deshalb möchte ich, da ich auch schon erlebt habe, dass mir ChatGPT was Falsches gesagt hat, wenn ich ihn was gefragt habe, und er dann gesagt hat, ach ja, du hast recht, verlasse ich mich immer in erster Linie dann auf mich, weil ich muss dem Patienten sagen, ich muss dahinter stehen, mein Name steht unter dem Befund und nicht mein Freund KI. Insofern glaube ich das nicht. Ich finde es ganz toll. Er hilft uns gerade bei diversen Messungen für Beinachsen. Zum Beispiel, wenn jemand eine Prothese bekommen soll, brauche ich 20 Minuten, ehe ich alle Messungen gemacht habe. Mein schneller, schlauer Freund hat das in 10 Sekunden erledigt. Und da hilft es mir doch extrem. Und da ist er teilweise sogar genauer, als dass meine Hand mit dem Winkelmesser ist. Und ich finde, wir sollten die KI nutzen, wo sie uns hilft, und uns auf unsere Sachen, die wir besser können als die KI, unbedingt vertrauen und da weiter dran arbeiten, dass man das beste Zusammenspiel zwischen den beiden Welten findet.
Die KI ist natürlich auch beim Patienten ein Thema. Er muss nicht mehr googeln, hat er schon gemacht, ist ein komplizierter.
Also jetzt ist es noch schlimmer. Also jetzt hat er
jetzt kommt, Google und KI. Genau. Ist das etwas, das tatsächlich unter den Ärzten ein Thema ist, zum Teil auch problematisch?
Also es ist, Dr. Google ist uns sowieso schon längstens ein Dorn im Auge, weil ganz bei mir ist es zum Beispiel ganz dramatisch, wenn es heisst, also ich hätte gerne die gleiche Brüste wie meine Kollegin. Und die Kollegin ist irgendwie 30 cm grösser, 30 Kilo schwerer und ich weiß nicht was. Also das sieht ja Dr. Google nicht und KI auch nicht. Bei uns geht es häufig darum, die Lage vom Implantat auf den Muskel, unter den Muskel, unter die Faszien und so weiter. Also ich muss zuerst einmal an mich einfach alle Nerven beruhigen. Ich habe auch gestern jemanden, der mir in 5 Minuten schon hätte runterlieren wollte, wie jetzt das geht. Ich dachte, Moment, jetzt fangen wir, glaube ich, nochmal bei Null an. Möchten Sie gerne meine Meinung hören oder möchten Sie gerne die Meinung von Dr. Google hören? Der hat zum Teil nicht Unrecht, aber Individualität, sowohl die anatomisch als auch die emotional, die ist ja dort nicht gegeben. Steht auch niemand, dass die Frau 3 Kinder hat, einen Bauernhof daheim und am Anschlag von ihren Nerven ist. Also das sind so Sachen, die ich muss sagen, ja, also eben, wir müssen innerlich schnaufen wir immer alle durch, wenn wir das hören. Ich nehme an, das ist bei dir auch nicht anders. Aber es gehört jetzt halt einfach dazu, wir lernen damit umzugehen.
Und was mir natürlich auch ist, bleiben hängen, ist das Screening, das kantonal geregelt ist, wo der Kanton Zürich offenbar nicht dabei ist. Gibt es Gründe, gibt es Begründungen, die einleuchtend sind, warum das in diesen Kantonen zugelassen ist, in anderen Kantonen nicht?
Sicherlich eine finanzielle Geschichte, die den Kanton Zürich bis dato das da noch bewogen hat, das kantonale Screening nicht einzuführen. Es ist eben, die Mammografien haben auch extrem unter dem TARDOC mit der Bezahlung gelitten. Also es sind auch viele Institute gar nicht mehr in der Lage, da Mammografien durchzuführen, weil die nicht besonders gut bezahlt werden.
Also aber nicht besonders gut. Also wir müssen jetzt einmal sagen, kommt bei mir ein Elektriker heim, dann verrechnet er 120 Franken, bis er gekommen ist. Dann schaut er sich an, kostet wieder 100 Franken und dann fährt wieder 120 Franken zurück. Und sie kriegen was? Wie viel kriegst du?
Nicht sehr viel.
Also ja, für sie ist jetzt sehr vorsichtig, aber ich meine, es ist einfach nicht einmal ein Bruchteil dessen. Und das geht einfach nicht. Und dann muss ich wirklich sagen, wir könnten ja vielleicht einen Veloweg weniger machen und vielleicht einmal das Brustscreening einführen.
Aber ich muss sagen, wir haben ja durch die Einführung vom TARDOG eben mit diesen ambulanten Pauschalen, wo eben die Vakuumbiopsien der Brust deutlich finanziell schlechter vergütet werden, eine Kampagne ins Leben gerufen Anfang des Jahres, haben da auch 25.000 Unterschriften gesammelt, dass da nochmal geschaut wird, dass man die rekalkuliert, die Pauschalen, weil die für uns so nicht lange durchhaltbar und machbar sind. Und wir haben da auch von einigen Damen aus der Politik doch viel Unterstützung bekommen. Und schön. Wir erhoffen uns ja, also wirklich, das muss man sagen, die Frauen haben uns da sehr unterstützt im Bundesrat oder auch in Zürich. Das ist eine Sache, wo Hoffnung uns gibt, dass das in Zukunft bald geändert wird und wir auch in Zürich ein Screening-Programm haben.
Und die letzte Frage, die mir natürlich auf der Seele liegt. Der Brustkrebsthema, das ist gigantisch. Und wir wissen, es nimmt zu. Mhm. Und wir wissen nicht genau, warum nimmt es zu. Ja. Sind es Umwelteinflüsse? Was ist es?
Umwelteinflüsse, ja. Also ich habe jetzt gerade letztens mit meinem... das ist lustigerweise darüber geredet. Also das Thema Alkohol habe ich auch nicht gewusst. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, wie stark der Alkoholeinfluss auf das Mammakarzinom wirkt. Also es gibt doch einen guten Grund, dass unsere jüngere Generation ein bisschen vorsichtiger ist mit dem Alkoholkonsum, als, darf ich sagen, wir vielleicht in unserer Jugend noch gewesen sind. Umwelteinflüsse, ja. Wo es überall Hormone drin hat, Marc, sorry. Ja, ja. Also ich meine, die ganze Fleischkonsumation von irgendwelchen Orten, wo wir nicht wissen, was alles drin ist. Es ist meiner Meinung nach multifaktoriell. Irgendjemandem da die Schuld in die Schuhe schieben, würde ich jetzt an dieser Stelle nicht. Ich denke, je gesünder man lebt, je mehr man reduziert auf vernünftige Alkoholkonsum, gesundes Essen etc. Ich denke, das macht sicher etwas aus. Nadia, dein
auf Statement? Jeden Fall. Mein Statement wäre vielleicht auch noch, dass in der Schweiz besonders gut insgesamt kontrolliert wird. Mhm. Die Vorsorge wird extrem gut betrieben. Wenn schon eben so junge Patientinnen vor diversen Eingriffen einen Ultraschall bekommen oder die Patientin eine positive Familienanamnese hat, eine Mutation, die geht schon sehr zeitig zum Gynäkologen, bekommt schon sehr zeitig eine Bildgebung. Und wenn dort was ist, dann kann das sehr, sehr zeitig gefunden werden. Die Mortalität vom Brustkrebs geht ja wahnsinnig zurück.
Sterberate.
Genau, die Sterberate geht da unglaublich stark zurück, was ja ein extrem gutes Zeichen ist. Mhm. Selbst wenn man die Diagnose gestellt bekommt, ist das ja heutzutage kein Todesurteil mehr. Und im Gegenzug dazu, wo in China bloß die Inzidenz 4% ist und bei uns 10 bis 12.
Inzidenz heißt das Vorkommen.
Genau, das Vorkommen, dass also nur 4 von 100 Damen in China mit Brustkrebs diagnostiziert werden, ist vielleicht auch die Zugänglichkeit zu Screening-Methoden, die Zugänglichkeit zur Vorsorge, dass die gar nicht die Möglichkeit haben, wie unsere Damen hier in MRI oder eine Mammographie oder einen Ultraschall zu machen, wo man das frühzeitig entdecken könnte.
Also hochspannendes Gespräch, danke viel mal. Schauen wir noch schnell auf die nächste Ausgabe. Da gibt es das Thema, das wirklich alle interessiert.
Das denke ich auch. Ich habe das Vergnügen, den Dr. Roland Schreiber einzuladen. Er war vor sehr vielen Jahren mein leitender Arzt, wo ich in den jungen Jahren zuerst mal Oberärztin auf der Allgemeinchirurgie in Bülach geworden bin. Er ist nicht nur ein hervorragender Chirurg, vor allem war er, praktiziert Chirurgie nicht mehr, sondern ist unglaublich ein fantastischer Diagnostiker und Schmerztherapeut. Ich will gerne ein erklären, warum wir zusammenarbeiten. Ich habe zum Teil Patientinnen, die mit chronischen Schmerzen zu kommen. Die lohne ich zum Teil vortherapieren, damit nachher die Operation nicht so schlimm wird und vor allem das Outcome besser. Ich habe Patientinnen, gerade jetzt eine gehabt, die habe ich vor 10 Jahren operiert. Aus Schmerzgründen musste ich das Implantat rausnehmen. Jetzt haben wir sie vortherapiert. Ich habe sie operiert und sie ist praktisch schmerzfrei durch die Sache durch. Ich finde das unglaublich. Der Roland ist für mich sowieso ein Hero. Es ist einer der wenigen Chirurgen, der, glaube ich, einen holistischen Approach hat. Er hat sich aufgrund vor vielen Jahren, weil er gesehen hat, dass die Schmerztherapie ein Problem ist, hat er sich weiterbilden lassen. Schon als ich Oberärztin war, haben wir mit jedem Schmerzproblem zu ihm kommen. Er ist Autor von mehreren Büchern, hat einen wahnsinnigen Weitblick, ist auch als Mensch sehr spannend und ich freue mich außerordentlich, dass er zugesagt hat.
Danke vielmals euch beiden und unbedingt reinhören in die nächste Ausgabe von diesem Podcast.
Kamenisch Unplugged mit Dr. Colette Carmen Kamenisch. Danke für Ihr Interesse und bis bald. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.